Ihr wisst sicherlich alle, was ein Phantombild ist. Schon mal gehört? Das sieht man hier, ein Phantombild. Diejenigen, die diese Bilder zeichnen, das nennt man Phantombildzeichnungen und das sind Phantombildzeichner. Also professionelle Künstler, die aus den Erinnerungen der Zeugen ausschließlich versuchen, das hinzubekommen, was die darstellen wollen. Die Zeichnung einer Person. Wir sehen jetzt gleich einen Kurzfilm einer Kosmetikfirma und in diesem Film tritt Gil Zamora auf. Er ist Phantombildzeichner. Er hat mal bei der Polizei gearbeitet und er sitzt in einem großen Atelier und zeichnet. Was zeichnet er? Er porträtiert Frauen. Und diese Frauen sieht er nicht. Die sitzen hinter einem Vorhang und er malt sie nach deren eigenen Beschreibungen. Und er fragt sie, erzähl mir was zu dir. Erzähl mir was über deine Haare, über deine Stirn, über dein Kinn. Und er zeichnet diese Frauen. Und dann zeichnet er diese Frau, das Gesicht, ein zweites Mal, aber nach den Aussagen einer dritten Person, die diese Frau nur einmal ganz kurz kennengelernt und gesehen hat. Und dann gibt es eine Gegenüberstellung der beiden Bilder, der beiden gezeichneten Phantombilder. Dieser Film ist im Internet über 7 Millionen Mal angesehen worden. Der ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Das geht am Anfang relativ schnell, auch mit dem Übersetzen. Deshalb erkläre ich euch die Situation, aber ich denke, ihr schafft das. Wie gesagt, ein großes Atelier, Frauen, die gezeichnet werden, die Gesichter. Der Phantombildzeichner sieht sie nicht und hört nur ihre Beschreibungen und nachher gibt es eine Gegenüberstellung, Film ab. Natürlich ist das Werbung gewesen. Aber ich finde, dieser Film, der mit seiner emotionalen Musik und den gefühlsbetonten Bildern und Aufnahmen etwas betont, macht deutlich, dass es um so eine Grundfrage geht. Eine Grundfrage, die die Selbstwahrnehmung anspricht. Wie nehme ich mich selbst wahr? Und dieses Thema will ich heute behandeln in der Predigt Selbstwahrnehmung. Der Kurzfilm dokumentiert, wie Frauen sich selbst und ihre eigene Schönheit beschreiben und dies im Kontrast mit der Beschreibung Außenstehender ist. Und wir merken, dass da so ein großer Unterschied ist mit der eigenen Wahrnehmung und der fremden Beschreibung. Die eigene Selbstwahrnehmung hängt eng zusammen mit dem Selbstbild. Welches Bild habe ich von mir? Hängt zusammen mit dem Selbstwertgefühl, welchen Wert habe ich? Auch mit der Selbstannahme, kann ich mich annehmen, so wie ich bin? Die Selbstliebe ist gefragt, kann ich mich auch selbst lieben? Und sollte es in einem dieser Bereiche irgendwo Probleme, Schwierigkeiten geben, dann wirkt sich das auf ganz viele andere Lebensbereiche aus. Die körperliche Entwicklung kann dadurch beeinträchtigt sein, der psychische Zustand kann beeinflusst sein, auch die geistliche Reife kann damit zusammenhängen. Die Selbstwahrnehmung ist nämlich stark durch das Selbstwertgefühl beeinflusst. Und deshalb ein ganz grundlegendes und wichtiges Thema, die Selbstwahrnehmung. Und dazu ein Bibelvers aus dem Neuen Testament, der uns durch diese Predigt begleiten wird. 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich möchte diesen Satz in Teilabschnitte behandeln, will sie genauer anschauen. Und genau in der Mitte stecken diese drei Wörter, bin ich was? Bin ich was? Diese Frage stellt sich mir, bin ich was? Und wenn ja, was bin ich? Ein Irrtum in unserer Gedankenwelt lautet, ich muss es allen recht machen, um beliebt zu sein. Bloß nicht negativ auffallen, nur niemand vor den Kopf stoßen. Manchmal haben wir dieses in unserem Kopf drin. Und wer sich nur wohlfühlt, wenn alle ihn mögen, der macht sich möglichst abhängig von anderen. Der macht sich automatisch abhängig. Und diese Abhängigkeit zeigt sich auch darin, dass man immer zuerst die anderen vor Augen hat. Was denken die über mich? Was reden die gerade? Ach, bestimmt über mich. Und dann herrscht vielleicht auch so eine innere Angst von Menschen enttäuscht zu werden, verletzt zu werden. Und man steht nicht zu seiner eigenen Meinung. Man prüft, welche Meinung haben denn jetzt die anderen. Man schließt sich der Mehrheit an. Manchmal entdeckt man das dann auch bei Abstimmungen der Mitglieder in Baptistengemeinden, dass man dann sehr spät die Hand hebt und man könnte ja aus Versehen gegen den Strom schwimmen. Bloß nicht. Wer sich in seiner Persönlichkeit gering einschätzt und selbst nicht so akzeptieren kann, der ist oft abhängig von der Meinung anderer. Und der wirbt dann auch um die Anerkennung anderer Menschen. Stellen wir uns mal einen Mann vor, ich nenne ihn mal Peter. Peter, er tut alles, um seine Freunde nicht zu verlieren. Peter verzichtet auf eigene Entscheidungen, um andere ja nicht zu vergraulen. Peter gibt ständig nach, um ja nicht anzuecken. Er sagt zu allem Ja und Amen, um nirgendwo Unmut zu erregen. Das ist Peter. Was ist die Folge? Nun, Peter wird mittlerweile ausgenutzt. Peter fühlt sich zurückgesetzt. Er läuft ständig den anderen nur hinterher. Und dann hört Peter einmal den Bibelvers, Psalm 56, Vers 12. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Das erreicht aber sein Herz nicht und auch seine Gedankenwelt nicht. Denn Peter hat keine gute Meinung von sich. Er ist immer abhängig von der Meinung der anderen. Und wenn man ihn sieht, dann denkt man, oh Mann, Peter wirkt ganz schön unsicher. Okay, Peter ist in einem Elternhaus aufgewachsen mit einem überstarken Vater. Und er hat ihn immer nur als unmündiges Kind behandelt. Nach dem Motto, Peter, lass das. Peter, mach das nicht, du kannst nichts. Und so entwickelte sich Peter, dass er keine Eigeninitiative hatte. Er hatte Angst, erwachsen zu sein, Angst vor dem Mündigsein. Und wie hilfreich war es für seine persönliche Entwicklung, als er sich selbst akzeptieren konnte, weil er sich von Gott akzeptiert wusste. Peter musste lernen, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Er lernte, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne dabei von der Meinung anderer Menschen abhängig zu sein. Wenn Gott die absolute Priorität in unserem Leben einnimmt, in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, dann ist unsere Abhängigkeit von Menschen minimal, dann wird sie geringer. Als Kind habe ich von meinen Eltern dann viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn ich selber besonders gut in der Schule war. Brachte ich Einsen nach Hause, dann war die Welt in Ordnung. Ja, dann bekam ich finanzielle Belohnung, dann war ich der liebe Junge. Ging aber mal eine Arbeit in die Hose. Oh oh. Dann hing der Haussegen schief. Dann bekam ich aber auch Kälte und Ablehnung zu spüren. Wie, du, schlechte Noten? Nein. Und so war ich auf Leistung getrimmt als Jugendlicher. Das hat mich früh geprägt. Ich musste mir Anerkennung und Bestätigung meiner Eltern verdienen. Ich musste leisten und durfte nicht schwach sein. Und es hatte lange gedauert, bis ich aus diesem Leistungsdenken herauskam und meine Selbstannahme dadurch verändern konnte. Auch in meinem Glaubensleben und in meiner Beziehung zu Gott hat sich diese kindliche Prägung ausgewirkt. Habe ich mal einen Tag nicht in der Bibel gelesen, da dachte ich schon, oh oh, jetzt straft mich Gott, jetzt klappt nichts mehr. Und alles Negative im Laufe des Tages habe ich darauf geschoben, dass ich am Morgen nicht in der Bibel gelesen habe. Das war schon ein fast magisches Verständnis von Glaube. Das war bei mir manchmal mehr Aberglaube als Glaube. Eher Misstrauen in Gott als Vertrauen zu einem liebevollen Vater. Erst später habe ich gelernt, mir an Gottes Gnade genügen zu lassen. Und das Wort Gnade, das hat viel in meinem Leben ausgelöst. Und das ist jetzt auch hier die Mitte, der nächste Teilabschnitt dieses Verses. Gottes Gnade. Was ist Gnade? Römer 3, 28, da heißt es, Paulus sagt, denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Paulus. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du musst absolut nichts dafür tun, nur die Hände aufhalten. Du kannst absolut nichts zu deiner Rettung tun. Das ist Gnade. Der deutsche Theologe Kochlovius hat mal gesagt, Freude gibt es nur auf dem Weg der Gnade. Freude, tiefe innere Freude gibt es nur auf dem Weg der Gnade. Was meint er damit? Jedes Leistungsdenken im Glauben raubt uns die Freude. Leistung raubt die Freude und produziert Angst. Und man verkrampft dann innerlich. Nach dem Motto, bloß keinen Fehler machen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wenn ich aber in der Gnade lebe, dann kann ich aufatmen. Dann kann ich frei sein. Denn Gott trägt mich wunderbar mit seiner Liebe. Das griechische Wort für Gnade heißt im Neuen Testament in den meisten Fällen Charis. Und das kommt 164 Mal vor. Und mal ein paar Beispiele, wie wohltuend Gottes Wort ist, wenn es dieses Wort Gnade in den Mund nimmt und ganz tief in meine und vielleicht auch in deine Seele hineinspricht. Lukas 1, Vers 30, der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Römer 11, Vers 6, ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Römer 12, 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Epheser 2, Vers 5, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. So heilsam ist Gottes Wort. Und so heilsam schließt auch die Bibel. Im letzten Buch der Bibel, der letzte Satz der Bibel, da kommt das Wort Gnade vor. Da heißt es Offenbarung 22, Vers 21, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Gnade. Und Gnade ist Subjekt in diesem Satz. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Grammatikalisch Subjekt in diesem Satz. Ich könnte den ganzen Tag von der Gnade Gottes erzählen. Ich könnte jede Predigt über die Gnade Gottes beginnen und enden. Das ist das, was mich antreibt. Ist es das, was dich auch antreibt in deinem Leben, in deinem Glauben, in deiner Beziehung, in deinem Mitarbeiten hier in der Gemeinde, in deinem Umgehen mit anderen Mitarbeitern? Ist das Gnade, das dich prägt? Es gibt ein wunderschönes Lied aus dem Englischen, Amazing Grace, das von der Gnade singt. Und ich nenne uns diesen Text mal aus dem Deutschen. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz doch von der Gnade sinkt, wie in der ersten Zeit. Wenn Gottes Gnade in dein Leben strömt, Gott also gnädig zu dir ist, Gott gnädig zu mir ist, wie gnädig kannst du dann zu dir und anderen sein? Wenn wir das Wort Gnade tief in uns aufgenommen haben, diesen Begriff verstanden haben, dann kennen wir auch den Ursprung durch Gott. Gott ist in die Welt gekommen, um uns zu sagen, ich hab dich lieb. Ich gehöre zu dir. Ich gebe mein Leben für dich hin. Ich habe dich erlöst. Du darfst von Gott angenommen sein. Du bist von Gott angenommen. Du darfst wissen, diese Gewissheit ist mehr als ein Gefühl. Und das darf man auch natürlich in seinen Emotionen spüren. Das tut gut, ist okay. Aber Gefühle sind auch trügerisch. Wie das Wetter, was sich schnell verändert. Als ich hierher gefahren bin, fuhr ich auf einmal auf eine Wolkenwand zu und dachte mir, oh, da regnet es aber. Und bei mir schien aber noch die Sonne auf der Autobahn. Und so ändert sich das ganz schnell. Und auch unsere Gefühle sind manchmal so. Vielleicht sind wir morgens schon mit dem falschen Bein aufgestanden. Und dann haben wir schlechte Gefühle. Kommen wir in die Gemeinde am Sonntagmorgen, unser Parkplatz ist weg, dann denken wir, oh oh, vielleicht ist unser Platz belegt, unser Sitzplatz. Und wir denken, Mann, jetzt ist der Gottesdienst gelaufen. Hoffentlich kommen wir in die Gemeinde, in den Gottesdienst und haben gute Gefühle. Kommen wir montags in den Alltag, in die Schule, zum Studium, auf den Arbeitsplatz, dann schwinden manchmal wieder die positiven Gefühle ganz schnell. Das, was viele Menschen in dem Film, den wir vorhin gesehen haben, berührt, das sind die emotionalen Reaktionen der Frauen, als sie die beiden Skizzen nebeneinander aufgehängt sehen. Viele dieser Frauen haben in diesem Moment festgestellt, dass sie ein verzerrtes Selbstbild haben und das wiederum Teile ihres Lebens bisher ganz stark beeinflusst hat. Kannst du dich so akzeptieren, wie du bist? Kannst du sagen, ich bin gut genug, ich muss nichts leisten, um akzeptiert zu sein? Oder bist du ständig mit dir unzufrieden? So nach dem Motto, wenn man sich dann anschaut, ach, meine Oberschenkel sind zu breit, die Falten zu ausgeprägt, der Bauch zu dick, die Haare zu wenig. Das prägt uns manchmal. Mit kosmetischen Operationen machen Schönheitschirurgen ein Milliardengeschäft, Riesenumsätze werden dort getätigt. Man denkt, man sei nicht attraktiv für andere, nicht liebenswert genug, man hat Minderwertigkeitsgefühle und fühlt sich wenig wertig. Auf dem Weg hierher habe ich an einem Ortsschild einen mächtigen Schreck bekommen. Ihr ahnt schon. Es passt zum Thema. Ich dachte mir, wie fühlt sich jemand, der durch Oberhässlich fährt? Es war kein Blitzer, vielleicht habt ihr das gemeint. Da war ich wahrscheinlich zu schnell. Aber was macht das mit einem, wenn man sowas gesagt bekommt oder sich so fühlt? Ja? Die Gewissheit, dass ich von Gott angenommen bin, lebt nicht von Gefühlen. Diese Gewissheit soll eigentlich eine feste Überzeugung sein, ein Wissen, ein Bewusstsein. Das ist jetzt hier kein sich Einreden oder Autosuggestion, nein. Denn diese Gewissheit basiert auf ein festes Fundament. Ein Fundament, das mehr trägt als mich allein. Es ist das Wort Gottes, das mich trägt. Und da heißt es in Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott. Wenn wir das wissen und wenn wir das glauben, dann ist das stärker als alle inneren Zweifel und Gefühlsschwankungen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr die Wurmlogik kennt. Die Wurmlogik, das ist, wenn man das Leben aus der Perspektive eines Wurms betrachtet. Man kriecht auf dem Bauch durchs Leben. Ja? Das ist die Wurmlogik. Und wenn man als Christ mit der Wurmlogik denkt, dann fühlt man sich auch so wie ein Wurm. Dann fühlt man sich nicht von Gott völlig geliebt, nicht ganz gerettet von Gott übersehen, gestraft und vielleicht auch von chronischen Zweifeln ausgestattet. Verlass die Wurmperspektive. Du bist kein Wurm, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Und das ist viel wichtiger, als einen Adelstitel zu haben oder zu irgendeiner anderen britischen, schwedischen oder sonstigen königlichen Familie zu gehören. Als Gottes Kind bist du für ihn wichtig. Wer seine Hand nach Gott ausstreckt, der ist nicht verlassen, sondern von ihm gehalten. Weil es Gott ist, er gibt das Fundament. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unseren Herrn. Das ist wahr. Als Christ hänge ich keine Sekunde in der Luft. Keine Katastrophe reißt mich ins Bodenlose. Kein Gefühl der Verlassenheit kann mich verrückt machen. Jesus ist das Fundament. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommen wir zum letzten Teilabschnitt des Bibelverses. Ich bin. Ganz einfach. Ich bin. Aber was für eine Aussage. Ich bin. Ich bin kein Zufall. Ich bin kein Unfall. Ich bin kein Abfall. Gott hat mich gewollt. Ich bin. Matthias Claudius, ein deutscher Lyriker aus dem 18. Jahrhundert, der hat mal getextet: Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin. Bin. Und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Ich weiß nicht, ob er das mal vor dem Spiegel getextet hat, aber das stimmt. Ich danke Gott, dass ich bin. Ich danke Gott, dass ich lebe. Gott, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Die menschliche Realität sieht ja leider oft anders aus. Die Art und Weise, wie wir unsere eigene Schönheit einschätzen, die steht ja im Kontrast zur Wahrnehmung Außenstehender. Ich habe gelesen, 54% der Frauen weltweit stimmen der Aussage zu, dass sie selbst ihr größter Schönheitskritiker sind. 54%, mehr als jede zweite Frau. Und nur 4% der Frauen empfinden sich selbst als schön. 96% empfinden sich somit selbst nicht als schön. Ich weiß nicht, wie Männer darüber denken, ich habe da keine Statistiken gefunden, aber das ist erschreckend, wenn man das so liest. Frauen denken pro Tag 36 Mal negativ über ihr Aussehen. 36 Mal. Ja, eure Fantasie geht jetzt da vielleicht weiter. Aber es ist erschreckend. Und in dem Film haben wir gesehen, wie stark ein niedriges Selbstbewusstsein die anderen Elemente des Lebens beeinflusst. Und das ist so wichtig, die Selbstwahrnehmung zu überdenken und die eigene Schönheit zu erkennen. Es ist wichtig zu verstehen, wie andere Menschen uns wahrnehmen und wie Gott uns sieht. Und dann Ja zu sagen. Ja zu sagen zu meinem Körper, zu meinem Gesicht, zu meinen Gaben, zu meinen Defiziten, zu meinem lichten Haar, zu meinem Beruf, zu meiner Persönlichkeit, zu allen Vor- und Nachteilen. Das ist jetzt keine Selbstverliebtheit oder Eitelkeit oder Narzissmus. Das, was ich hier erwähne, das ist pure Selbstannahme. Ich bin von Jesus angenommen und geliebt, so wie ich bin, ohne Wenn und Aber. Wir haben ja aus der Bibel heraus die Aufforderung, uns selbst zu lieben. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Es kann ein Schlüssel sein zur Selbstwahrnehmung, zur gesunden Selbstwahrnehmung. Gott liebt dich so, wie du bist. Solltest du es ihm nicht gleich tun? So wie du bist. Und Selbstliebe hat dann auch Auswirkungen, nicht nur auf mich selber, sondern auch auf andere Menschen um mich herum. Denn wer sich selbst nicht annehmen kann, der kritisiert schneller und leichter andere. Selbstliebe und Nächstenliebe gehören nach der Bibel ganz eng zusammen. Wer sich selbst bejaht, der kann andere schneller und leichter bejahen. Wer sich selbst annimmt, der kann andere annehmen. Wer auf sich selbst achtet, der kann auch auf andere achten. Ein Mensch mit gesunder Selbstliebe ist nicht von anderen abhängig, sondern innerlich, ganz frei und gelassen. Der kann auf- und durchatmen. Aber natürlich tut es gut, auch mal Lob und Anerkennung von anderen zu bekommen. Das ist ganz wichtig für unser Leben, auch für unser Selbstbild, für unser Selbstbewusstsein. Aber weil wir selber angenommen sind, weil wir selber akzeptiert sind, dann können wir diese Annahme und Akzeptanz auch an andere weitergeben. Wie? Wie macht man das ganz praktisch? Zum Beispiel etwas anerkennen, was jemand gemacht hat. Zuhören, beachten, wertschätzen. Mitarbeiter, die vielleicht ihren Dienst schon jahrelang machen und schon lange kein Dankeschön mehr gehört haben und die sich freuen, dass jemand kommt und sagt, toll, dass du das machst, danke. Oder zur Mahlzeit eine echte Anerkennung aussprechen. Ein spontanes Kompliment zum Aussehen oder zur Kleidung eines anderen finden. Ein ehrliches Kompliment. Die Anstrengung eines Kindes sehen und würdigen. Das hast du toll gemacht. Zuerst das Positive und nicht das Negative sehen. Bewunderung, Anerkennung, Bestätigung und Lob sind sichere Wege zum Herzen der Menschen. Tu ihnen Gutes und dann wird es dir auch gut tun. In dem Werbefilm vorhin hieß es, du bist schöner, als du denkst. Ich füge hinzu, denke daran, du bist wertvoll, weil du von Gott gemacht bist, weil du von Gott geliebt bist, weil er ganz viel in dein Leben investiert. Und so sehen wir nochmal zum Schluss, wir sehen nochmal diesen Vers in seiner Gänze. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die eigene Selbstwahrnehmung hängt eng zusammen mit dem Selbstbild, dem Selbstwertgefühl, der Selbstannahme und der Selbstliebe. Deshalb ist es so wichtig, dieses Thema nochmal zu überdenken, das wahrzunehmen, zu bewegen innerlich und Gott zu bitten, seine Gnade ganz tief im eigenen Leben neu zu erfahren und vielleicht auch ganz neu zu erleben. Amen.